Die Europäische Union, auch unsere Bundesregierung, muss das Völkerrecht hochhalten, weil es gibt eine Zeit nach Trump. Es gibt eine Zeit nach der Negation des Rechts.
Wer schert sich eigentlich noch ins Völkerrecht? Das ist mit Blick auf den Irankrieg einmal mehr eine Frage, die derzeit diskutiert wird. Und darum geht es auch in unserer heutigen Folge. Herzlich willkommen zu Pott und die Welt, dem außenpolitischen Update der Zeitschrift Internationale Politik. Ich bin Martin Gerlecki.
Und ich bin Katharina Peetz. Hallo auch von mir. Die USA und Israel haben Iran angegriffen und führende Köpfe des Regimes, darunter den geistlichen Führer Khamenei, getötet. Das war völkerrechtswidrig, darin sind sich Völkerrechtler einig. Trotzdem wird jetzt darüber diskutiert, wie man umgehen sollte mit einem Regime, das sich gegen sein eigenes Volk gewendet hat.
Wir wollen deshalb auch die größeren Fragen diskutieren, die sich an das Völkerrecht in einer veränderten Weltlage stellen und auch darüber reden, ob und wie es reformiert werden könnte oder müsste. Und all das können wir besprechen mit Kai Ambos von der Georg-August-Universität in Göttingen. Er ist Professor für Straf- und Völkerrecht sowie Richter am Kosovo-Sondertribunal in Den Haag. Herzlich willkommen, lieber Herr Ambos.
Ja, hallo.
Amos, Sie haben es an verschiedenen Stellen und in diversen Interviews in den vergangenen Tagen schon eindeutig konstatiert. Könnten Sie bitte für uns noch mal kurz ausführen, warum die amerikanisch-israelischen Angriffe nicht vom Völkerrecht gedeckt sind?
Also betroffen ist hier das Gewaltverbot nach Artikel 2 Absatz 4 der UN-Satzung, eine Fundamentalnorm des Völkerrechts. Das sollte man betonen, nicht irgendeine Petitesse. Die Norm ist ja unter anderem durch Hans Kelsen, den berühmten Völkerrechtler, begründet worden. Und es gibt eben nur zwei Ausnahmen, die erlauben, dass Staaten in ihrem Verhältnis militärische Gewalt anwenden, nämlich einmal ein Beschluss des UN-Sicherheitsrats, der hier offensichtlich nicht vorliegt, oder die Selbstverteidigung nach Artikel 51 UN-Charta. Wir erkennen heute an, seit dem 11. September 2001, dass auch eine vorbereitende oder präventive Selbstverteidigung möglich ist. Also es muss kein bewaffneter Angriff im Sinne einer Truppenbewegung stattfinden. Es kann also auch vorher geschehen. Allerdings bedarf es da einer unmittelbaren Bedrohung, einer unmittelbaren Gefahr. Und nachdem im Zwölftagekrieg letztes Jahr ja die iranischen Atomanlagen, wenn nicht vollständig zerstört, so doch zumindest maßgeblich beschädigt wurden, relevant beschädigt wurden. Wir haben ja keine Beweise, weder für das eine noch das andere. Es hieß ja mal obliterated und dann ist man wieder zurückgerudert. Aber was, glaube ich, Konsens ist, dass da auf jeden Fall was passiert ist. Und schon damals haben ja viele gesagt, das war im Sinne der Selbstverteidigung nicht zu rechtfertigen. Und jetzt natürlich erst recht nicht. Und vor allem müsste dann der Staat, der das vorbringt, also hier USA und Israel, müsste die Beweise vorlegen der internationalen Öffentlichkeit, dass eine solche Gefahr real bestanden hat. Und wie die amerikanischen Kollegen sagen, gerade die aus der Opposition natürlich zu Trump, wenn dieses Weiße Haus Beweise hätte, dann würden wir die auch sehen. Aber die gibt es eben nicht.
Ja, wenn Sie die amerikanischen Kollegen, also Völkerrechtler-Kollegen, so verstehe ich das, anspreche. Wie nehmen Sie das wahr? Gibt es unterschiedliche Einschätzungen je nach Region zwischen VölkerrechtlerInnen oder ist es eigentlich die einhellige Meinung, das war nicht gedeckt?
Ich glaube, man kann sagen, dass es eine ganz, ganz überwiegende Meinung gibt. Es gibt ja auch in Deutschland Völkerrechtler wie Herr Kollege Herdecken, der in der Zeit die Position vertritt, dass man das Selbstverteidigungsrecht irgendwie noch weiter nach vorne verschieben soll, noch offener auslegen. In den USA kenne ich jetzt keine, die diese Meinung vertreten, aber das heißt nicht, dass es die gibt. Das ist ein Riesenland. Aber interessant ist ja, dass die American Society for International Law, das ist ja die Organisation für Völkerrechtler der USA und vielleicht sogar die wichtigste der Welt, jedenfalls die größte, eine Erklärung abgegeben hat vor ein paar Tagen. Und das ist schon mehr als nur irgendein Völkerrechtler, eine Einzelperson, sondern die Institution an sich, ja, die repräsentiert quasi das Völkerrecht. Das ist die Parallelorganisation zur Deutschen Gesellschaft für internationales Recht, die im Falle Venezuelas ja eine Erklärung abgegeben hat. Auch die ASIL, die ASIL, die American Society for International Law, hat das für Venezuela gemacht, aber jetzt eben nochmal und hat da eben gesagt, eindeutig völkerrechtswidrig, aber vor allem hat sie gesagt, und das hat sie auch bewogen, im Falle Maduro, Venezuela die Erklärung abzugeben, dieser absolute Disregard der Trump-Regierung für Völkerrecht, man kann ja sagen für Recht allgemein, ja, wir müssen das nicht immer aus Völkerrecht reduzieren, diese Regierung ist ja am Recht nicht interessiert, weil Recht bedeutet eben Machtbegrenzung. Und wenn ich ein Verständnis habe von Absolutismus, von Autokratie, von l'état c'est moi, dann will ich natürlich nicht begrenzt werden durch irgendwelches Recht.
Jetzt wird ja an diesem Fall Amboss ein größeres Dilemma deutlich. Wie geht man denn um mit Staaten oder mit Regimes, die selber gegen das Völkerrecht und gegen die Menschenrechte verstoßen? Was haben Sie als Völkerrechtler darauf für eine Antwort?
Das Völkerrecht nimmt diese Frage ja mit auf, weil die Menschenrechte auch zum Völkerrecht gehören, der Schutz der Menschenrechte. Und was eine Regierung wie die iranische tut, ist natürlich evident völkerrechtswidrig. Also ein mörderisches Regime begeht völkerrechtliches Unrecht und die UN-Satzung enthält ja die Menschenrechte direkt im Artikel 1 und auch in der Präambel. Insofern stehen die Menschenrechte gegen Artikel 2, also gegen die staatliche Souveränität und auch das Gewaltverbot. Und wir erkennen an, jetzt wenn ich wir sage, meine ich den Westen, das muss man natürlich sagen, also der Westen, der natürlich in seiner ganzen Glaubwürdigkeit in Frage steht, aber das westliche Völkerrecht erkennt natürlich an, dass die Souveränität nicht als ein Panzer gegenüber Menschenrechtsverletzungen und Verbot von Intervention gelten kann. Also das klassische Argument von autoritären Staaten wie China oder jetzt auch Russland, die sagen, das ist meine Domain réservé, was ich da mit meinen Mitbürgern mache, die darf ich killen, ich darf einen Genozid begehen, alles. Das sagt das westlich-universalistische Völkerrecht, wie wir es verstehen, das darfst du eben nicht. Und jedenfalls gibt es Interventionsmöglichkeiten. Aber wir müssen hier sehen, es geht ja hier um militärische Gewalt. Das ist die höchste Schwelle überhaupt. Aber dass ein Staat wie der Iran oder auch Nordkorea oder irgendwelche anderen Staaten, da könnte man ja noch ganz viele nennen, nicht massiv sanktioniert werden können. Ja, also zum Beispiel Ausschluss von internationalen Organisationen, Sanktionen von Personen, auch kollektive Sanktionen gegen diesen Staat und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Latte von Maßnahmen und letztlich eben auch. Jetzt kommen wir zur Schutzverantwortung, die da etabliert wurde, also Responsibility to Protect, wo eben auch steht in der entsprechenden GV-Resolution, das kommt ja aus den 2005, also nach Kosovo-Krieg und nach der Diskussion über humanitäre Intervention, dass dieser Staat Unrecht begeht und dass die internationale Gemeinschaft in Anführungsstrichen dann intervenieren darf, aber militärische Gewalt nur im Rahmen vom Multilateralismus. Also das heißt, dass die Staaten versuchen sollten, das System, was wir aufgebaut haben nach dem Zweiten Weltkrieg in der UNO, also über den UN-Sicherheitsrat zu gehen, der dann eventuell auch eine militärische Intervention rechtfertigen könnte. Der kann ja militärische Gewalt autorisieren. Also mit anderen Worten, dieser Konflikt, den man natürlich anerkennen muss, insofern ist ja Iran ein ethisches Dilemma, das muss man benennen, wird vom Völkerrecht aufgegriffen, aber die Antwort des Völkerrechts ist prozedural. Also benutzt bitte die Mechanismen, die das Völkerrecht vorsieht und vor allem reizt die Möglichkeiten aus. Also die These, die ja auch viele Kollegen aus der Regionalforschung vertreten, ist, man hat das ja in dem Fall gar nicht ausgereizt. Wir waren mitten in Verhandlungen, wir hatten aus Sicht des Oman einen Vorschlag, der besser war, als was wir bisher hatten. Wir hatten ja auch früher schon Verhandlungen, wie Sie wissen, unter Obama. Wir hatten das Format P5+1 mit Deutschland. Also es hätte ja noch viele Möglichkeiten gegeben. Und dass man jetzt mitten in einem Verhandlungsmechanismus unilateral entscheidet, einen Krieg vom Zaun zu brechen, das kommt ja noch dazu. Das ist ja nicht die Situation wie im Irakkrieg 2003, wo immerhin Bush versucht hat, eine Koalition der Willigen zu bilden, wo lustigerweise die Spanier damals dafür waren mit Aznar. Heute sind die Spanier dagegen, die einzigen, die sich klar äußern, mit Pedro Sanchez. Das war ja wenigstens nur ein bisschen Multilateralismus. Und die Amerikaner haben ja damals versucht, Sie erinnern sich, über Colin Powell auch im Sicherheitsrat die Sache durchzubringen. Und dann hat Powell ja diese Bilder gezeigt mit Massenvernichtungswaffen, wo wir später erfahren haben, die gab es gar nicht. Und die Franzosen waren dagegen als Permanent Member. Also kurzum, die Situation ist ja deswegen völlig präzedenzlos, dass eine Regierung alleine quasi, also Israel oder USA oder die beiden zusammen, wer da genau was genau entschieden hat, wissen wir natürlich nicht, sagt, wir machen es jetzt einfach mal. Man hat ja nichts ausprobiert von diesen Möglichkeiten, die es multilateral gibt.
Wobei ja, wenn man jetzt sozusagen den Weg geht, den Sie vorschlagen, also man bräuchte eine Abstimmung im UN-Sicherheitsrat, eigentlich ja klar ist, dass man diese Mehrheit nicht bekommen würde durch das Vetorecht.
Absolut.
Stößt das Völkerrecht da an seine Grenzen?
Ja, das liegt an der Konstruktion des Sicherheitsrats und keiner von uns bestreitet, dass der reformbedürftig ist. Da ist ja ganz klar, der Sicherheitsrat ist auch eine Konstruktion des Zweiten Weltkriegs, spiegelt nicht die Realität wider. Da fehlen Länder wie Indien, Brasilien und so weiter. Da sind zwei Länder drin, nämlich England und das Vereinigte Königreich. Die denken vielleicht noch, sie seien irgendwie Großmächte. Die dürften da gar nicht als permanente Mitglieder drin sein. Es müsste im Grunde ein Sitz der EU sein. Das haben wir schon 100-mal diskutiert. Trotzdem muss man den Weg versuchen. Sie können nicht vorher sagen, weil die sichern Veto eigentlich, wir haben haben auch im Ukraine-Krieg über den Sicherheitsrat, wir haben auch im Falle Israel, gehen wir dauernd über den Sicherheitsrat, obwohl wir wissen, die Amerikaner legen zugunsten Israels ein Veto ein. Und dann hätte man immer noch die Möglichkeit, über den Uniting for Peace Mechanism seit dem Koreakrieg zur Generalversammlung zu gehen. Und das ist gerade von vielen Völkerrechtlern, weil der Sicherheitsrat eben dysfunktional ist, blockiert ist, als Alternative gesagt worden. Natürlich in der Charta selbst hat die Befugnis zur Gewaltanwendung Kapitel 7 nur der Sicherheitsrat, aber trotzdem hat man eine ganz andere Legitimation. Ich habe schon vor Wochen vor dem Krieg vorgeschlagen in einem Interview mit einer Kollegin, dann geht doch in die Generalversammlung und versucht eine Anti-Iran-Resolution zu produzieren, wie wir damals geschafft haben, die erste Resolution gegen die Russen damals an der Vollinvasion, 142 Stimmen, ganz klar Russland verurteilt. Da kann man natürlich auch sagen, ja, wir werden aber nicht so viele Staaten bekommen, aber dann haben wir ein Problem und dann haben wir auch ein Problem als Westen, als Deutschland, die immer sagen, dieses Land sei so isoliert. Wenn das Land eben nicht bei 190 Staaten plus zwei Drittel der Staaten gegen sich hat, es kommt immer auf den Resolutionstext an. Sie können ja in so einer Resolution formulieren, wenn Iran weiter sein Volk massakriert, dann behalten sich die Staaten vor Gewalt anzuwenden. Es gibt so viele Möglichkeiten, da sozusagen das dann zu eskalieren zu lassen, bevor man zu militärischer Gewalt, das hat man alles nicht versucht. Und da ist dann natürlich die Kunst der Diplomatie, dann andere Länder zu überzeugen, stimmt in dem Fall auch mit. Solche Resolutionstexte werden ja klein unter den Diplomaten erarbeitet und da sind natürlich viele Kompromisse drin, aber das sind alles Wege, die man hätte gehen können.
Sie klingen, Herr Amboss, eine etwas persönliche Zwischenfrage, immer noch fassungslos über das, was da gerade passiert. Ist das richtig, der Eindruck?
Fassungslos deswegen, weil man die Mechanismen, die das Völkerrecht vorsieht, der Multilateralismus, nicht nutzt und weil das Argument derjenigen, die sagen, schaut doch auf die Folgen, nämlich wir retten die Iraner von einem schlimmen Regime, die treten doch gar nicht ein. Also das wissen wir natürlich jetzt nicht. Also wir hoffen alle, dass dieses Regime am Ende durch eine tolle demokratische, nicht unbedingt die dem Schah entspricht, nicht eine andere Monarchie, aber eine echte Demokratie ersetzt wird. Aber wir haben doch jetzt schon Folgen, von denen auch gewarnt wurde. Also erstens haben wir fast 2000 Tote und davon sind 1500 Zivilisten auch im Iran. Wir haben extreme Zerstörung. Wir haben im Libanon einen Krieg. Wir haben Irak, der destabilisiert ist. Wir haben die Golfstaaten, die in diesen Krieg reingezogen sind. Wir haben ökonomische Verwerfungen. Wir haben höhere Ölpreise. Benzin in Deutschland ist teurer, Gas ist teurer. Die Russen füllen ihren Kriegssäckel. Die freuen sich über diesen Krieg. Also die ganzen Folgen sind doch negativ. Wir müssen gar nicht über das Völkerrecht reden. Vergessen Sie einen Moment das Völkerrecht, aber schauen Sie sich an, welche destabilisierende Wirkung dieser Krieg hat. Selbst das stimmt nicht, wenn man sagt, wir möchten rein politisch argumentieren oder moralisch irgendwie, was übrigens natürlich auch schwierig ist, wenn man in anderen Fällen diesen Maßstab nicht anlegt, den man sonst dann anlegt, plötzlich den Anspruch der Moral.
Dann bleiben wir trotzdem noch kurz beim Völkerrecht. Sie haben gerade schon ein paar Beispiele genannt, also Venezuela, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, das Vorgehen Israels im Gazastreifen. Es wird ganz viel gegen das Völkerrecht verstoßen oder zumindest darüber diskutiert, inwieweit das Völkerrecht noch eingehalten wird. Inwiefern ist das jetzt eine neue Dimension aus Ihrer Sicht?
Es ist eine neue Dimension aus meiner Sicht, aus der Sicht aller Völkerrechte, weil die USA natürlich an sich ein völkerrechtskonformer Staat sind. Die USA haben das Völkerrecht mitbegründet. Man muss sich das immer wieder klar machen. Wir hatten diese Diskussion ja zum Völkerstrafrecht, zu Nürnberg. Wir hätten überhaupt keinen internationalen Strafgerichtshof ohne die USA, weil es hätte Nürnberg nie gegeben ohne die USA. Die USA waren die einzige Macht nach dem Zweiten Weltkrieg, die überhaupt die Ressourcen hatten, nach diesem Krieg ein solches Gericht und ein solches Verfahren zu organisieren. Übrigens auch das Tokio-Verfahren. Und sie hatten auch einen moralischen Impetus. Ich meine, Franklin Roosevelt, der damalige Präsident, der die UNO ja gegründet hat mit der Idee der Gleichheit der Staaten, mit der Idee, keine Kriege mehr möglich zu machen und eben auch gesagt hat, wir müssen jetzt endlich einmal die Straflosigkeit nach solchen schweren Verbrechen beenden. Das ist alles Denken der Amerikaner. Das ist eben die USA, wie wir sie kennen und wie wir sie eigentlich mögen, die liberale USA, die USA der Verfassung. Und wenn natürlich dieses Land, was ja auch von seiner ganzen akademischen Breite, von der Bedeutung der Völkerrechte, die es dort gibt, für das Völkerrecht steht, wenn dieses Land jetzt eine Regierung hat, für die das Völkerrecht überhaupt keine Rolle spielt. Also das ist ja noch schlimmer rhetorisch, als was Herr Putin macht oder die Chinesen, die sich jetzt hinstellen und sagen, das ist eine Völkerrechtsverletzung. Also die zumindest noch ein Lippenbekenntnis zum Völkerrecht abgeben, während die US-Regierung nicht mal sich bemüht darum und einfach sagt, Uns ist das egal. Wenn Sie einen Verteidigungsminister haben, jetzt Kriegsminister, dem es nur um die Zerstörung geht als Selbstzweck, der, wenn Sie in seinen Pressekonferenzen, wie der sich freut, wenn er sagt, wir haben jetzt 30 Ziele getroffen und wir haben 50 Marineschiffe zerstört und der sich an Zerstörung freut, als ob das so ein Videospiel wäre, natürlich, dann müssen wir große Sorgen haben und vor allem wir als Deutsche eine Regierung haben, die leider Gottes sich eben hier nicht zum Völkerrecht bekennt, sondern das Völkerrecht jetzt sozusagen opfert, aus welchen Gründen auch immer, das kann ich Ihnen nicht beantworten, wenn man sich dadurch etwas erhofft von Herrn Trump. Dieses Völkerrecht hilft uns ja auch als schwächerer Staat. Gerade wir brauchen das. Wir sind ja keine Supermacht.
Wenn ich da einhaken darf, Herr Amboss, Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat Anfang dieser Woche eine Rede gehalten, in der sie über die regelbasierte Ordnung gesprochen hat und bei der sie durchaus in Frage gestellt hat, ob Europa diese Ordnung überhaupt noch verteidigen kann und sollte. Was entgegnen Sie? Warum ist eine regelbasierte Ordnung und das Verteidigen dieser Ordnung im Interesse Europas und der Staaten der Europäischen Union?
Also dieses Konzept der regelbasierten Ordnung, das kann man ja natürlich in Frage stellen, weil es gerade aus Sicht des globalen Südens und auch einer kritischen Völkerrechtswissenschaft ein sehr westliches Konzept. Das sind halt die Regeln des Westens. Worum es geht, ist eine Ordnung überhaupt zu haben. Also wir können nicht in einem Chaos leben in der Welt. Wir haben globale Krisen, Migration, Klimawandel, Kontrolle von künstlicher Intelligenz, die wir nur in Kooperation zwischenstaatlich bewältigen können. Staaten alleine können diese Krisen nicht bewältigen. Auch die USA schreibt in ihrer nationalen Sicherheitsstrategie, wir brauchen Kanada und Mexiko für die Migration. Das sind die unmittelbaren Nachbarländer. Es gibt keine Regulierung der Probleme der Welt ohne Regelungen. Und das ist Recht, das ist Völkerrecht. Was ist denn das Gegenkonzept einer Welt ohne Recht, ohne Regeln? Ja, das wäre quasi der Kampf aller gegen alle. Und das ist halt das Recht des Stärkeren. Und dann sind es eben nur die Staaten, die die Stärksten sind, nämlich die USA und China. Also ich habe diese Rede jetzt von Frau von der Leyen nicht gelesen, aber es gibt, wie auch immer Sie das nennen, keine Alternative zu einer regelbasierten Ordnung, einer Ordnung, die Regeln enthält. Jeden Tag, wenn Sie irgendeine Zeitung lesen, geht es um Regeln. Das gesamte System des Schengen-Raums, wie wir Migration regulieren, das sind Regeln. Die Europäische Union sind Regeln. Völkerrecht ist ja auch nicht nur das Friedensvölkerrecht. Deswegen stimmt es eben auch nicht zu sagen, das Völkerrecht existiert nicht mehr. Das ist eine verkürzte, simplistische Sichtweise, weil das Völkerrecht viel, viel mehr ist. Wir haben jeden Tag völkerrechtliche Abkommen. Im Seerecht zum Beispiel. Wir diskutieren zum Beispiel, durften die Kubaner dieses amerikanische Boot beschießen? Da geht es um Seerecht, da geht es um Gewaltverbot, es geht um verschiedenste Fragen. Also rechtliche Regelungen brauchen wir und Teile dieses Völkerrechts funktionieren vielleicht nicht so gut, aber gleichwohl heißt das nicht, wir können eine Welt haben ohne Regeln. Das ist unmöglich.
Jetzt haben Sie auch gerade schon ein paar Beispiele aus der Geschichte beziehungsweise einmal den Blick zurückgeworfen auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die ja sehr entscheidend war dafür, dass sich das Völkerrecht sich weiterentwickelt hat, eben nach den Verbrechen des Naziregimes. Sie haben auch die Debatte über die Grenzen des Völkerrechts angesprochen in den 90er Jahren, als es um den Kosovo-Einsatz ging. Kann man sagen, Völkerrecht entwickelt sich immer dann weiter, wenn dagegen verstoßen wurde?
Wie gesagt, also ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Diskussion über Völkerrecht nicht reduzieren auf das, was medial Aufmerksamkeit erlangt, nämlich militärische Gewalt. Wenn Sie irgendein Völkerrechtslehrbuch in die Hand nehmen, dann ist das 10% dieses Buchs. Das gesamte internationale Wirtschaftsrecht, Zölle. Wie gesagt, ich habe ja schon ein Beispiel genannt. Wenn Sie jetzt verreisen wollen morgen, Sie reisen in ein anderes Land ein, da gibt es eine Visaregelung, das ist Völkerrecht. Es gibt bilaterale Abkommen, das Recht des gesamten Flugverkehrs ist Völkerrecht. Das Völkerrecht sind ja Abkommen oder ist es eben Völkergewohnheitsrecht. Aber das ist extrem reguliert, also in Form von Verträgen, von Abkommen. Unser ganzes Leben, was außerhalb Deutschlands, außerhalb unseres Landes stattfindet, da sind wir vom Völkerrecht betroffen. Ja, nehmen Sie auch mal Konsularrecht, das ist gerade für Deutschland als eine Nation von Touristen, ja, ganz wichtig. Wenn Ihnen was passiert im Ausland, Sie werden in Bangladesch zufälligerweise mit Cannabis festgenommen, kriegen dann vielleicht eine Prügelstrafe und dann wollen Sie das deutsche Konsulat, dass das Ihnen hilft, wenn Sie dann im Knast sitzen. Ja, die Fälle habe ich auch schon selbst erlebt und das ist Völkerrecht, das ist Konsularrecht. Da hatten wir auch Verfahren zum Beispiel gegen die Todesstrafe, gegen Deutsche in den USA und so weiter und so fort. Also dieses Gewaltverbot, wenn man es jetzt darauf reduziert, kann das Völkerrecht, das Gewaltverbot, kann das Friedenssicherungsrecht Trump überleben? Wir sagen, die Europäische Union, auch unsere Bundesregierung, muss das Völkerrecht hochhalten, weil es gibt eine Zeit nach Trump. Es gibt eine Zeit nach der Negation des Rechts. Wir müssen das immer sagen. Es ist nicht nur Negation des Völkerrechts. Schauen Sie sich die Situation in den USA an. Trump hat ja zum Beispiel auch die amerikanische Verfassung auf den Kopf gestellt, weil es gibt keine Situation, wo sie einfach ohne den Kongress einen Krieg beginnen. Jetzt danach kommen die Demokraten und sagen, wir stimmen darüber ab, ex post facto. Das müsste vorher sein. Artikel 1 der Constitution ist ganz klar. Der Kongress ist derjenige, der einen Krieg erklären kann. Und dass das ein Krieg ist, kann ja keiner bestreiten. Das war bei Venezuela so ein bisschen noch ein Streit. Aber diese permanente Rechtsverletzung, gegen die muss man halt entgegenhalten und immer wieder die Norm des Völkerrechts aufrufen.
Trotzdem nochmal zurück zu der Frage, inwiefern sozusagen geschichtlich betrachtet sogenannte völkerrechtliche Sündenfälle oder dann eben Verstöße gegen das Gewaltverbot das Völkerrecht in seiner Entwicklung vorangebracht haben oder zu Reformen dann gebracht haben.
Auf Jahrhunderte betrachtet kann man natürlich sagen, das Gewaltverbot ist ja neu gewesen 1945 und wir hatten ja vorher im Völkerbund und in dem Brian-Kellogg-Pakt, also dem Nicht-Angriffspakt, hatten wir das erste Mal erste Versuche zur militärischen Gewalt im Sinne Clausewitz, ja, also Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, zu sagen, lass uns mal nicht gleich zu militärischer Gewalt greifen, sondern lass uns in irgendeinen Prozess von Verhandlungen gehen. Das war die Idee im Völkerbund. Das sind, wie das mein Kollege Andreas Paulus in der FAZ ganz gut bezeichnet, so Abklingungsverfahren. Also man hat versucht, Gewalt dadurch zu vermeiden, dass man sagt, verhandelt erstmal. Aber es war eben kein glattes Gewaltverbot. Insofern können Sie sagen, eine zivilisatorische Errungenschaft war dann eben die UN-Charta. Und auf das gesamte Staatssystem bezogen, können Sie natürlich sagen, nach dem Westfälischen Frieden hatten wir dann plötzlich Staaten und dieses sogenannte Westfälische System, wo dann plötzlich Souveränität existiert. Und wenn ich Staaten habe und Souveränität, bedeutet das, ich muss den anderen akzeptieren. Ja, so ähnlich wie Sie Ihren Nachbarn. Sie gehen auch nicht bei Ihren Nachbarn rein und schlagen die Tür ein und sagen, jetzt komm, ich möchte mal gerne deine Kaffeemaschine benutzen, sondern sie klopfen an freundlich und bitten ihn drum. Und wenn sie Nachbarschaftsstreitigkeiten haben, das ist ein schöner Fall, dann regeln sie das ja nicht mit Faustrecht, sondern im Worst Case gehen sie zu Gericht. Dann ist es schon der Worst Case. Also wir würden ja nicht in Deutschland normalerweise, sagen wir mal, in einer gewissen zivilisierten Gesellschaft das mit Faustrecht regeln. Und so soll es mit Staaten eben auch sein. Die sollen eben verhandeln und militärische Gewalt soll keine Option sein. Das heißt ja nicht, dass die Völkerrechter sagen, wir sind gegen militärische Gewalt. Also Völkerrechter sind ja keine Pazifisten per se. Wir sagen ja zum Beispiel auch, natürlich muss ich die Ukraine verteidigen dürfen. Das ist ja vorgesehen, da ist ja militärische Gewalt vorgesehen. Die jetzigen Verletzungen des Völkerrechts, die haben eher das Problem, dass die Gefahr besteht natürlich, weil Völkerrecht eben auch Staatenpraxis ist, wenn ein Staat wie Deutschland dazu schweigt oder sogar Hilfe leistet, indem Rammstein zur Verfügung gestellt wird, dann kann man natürlich so, und so machen es ja dann manche, das interpretieren als eine neue Staatenpraxis. Okay, jetzt haben wir eben eine Aufweichung des Gewaltverbots. Die Konsequenz wäre dann, ein Staat darf eben entscheiden, ja, ich löse das Problem mit militärischer Gewalt, aber da muss man sich die Realität klar machen. Das sind ja nur zwei Staaten dieser Welt, die das können. Also die USA plus oder minus Israel und China. Das ist ja überhaupt keine realpolitische Option für Länder wie uns. Also da muss man kein Pazifist sein. Einfach Länder, die militärisch gar nicht in der Lage sind, diese militärische Gewalt auszuüben.
Jetzt wird ja von verschiedener Seite die Reformbedürftigkeit des Völkerrechts angemahnt. Wie schauen Sie darauf? Stimmen Sie dem zu?
Absolut. Es gibt immer Bereiche, es gibt immer Reformbedürftigkeit, wie auch im nationalen Recht, zum Beispiel im deutschen Mietrecht. Recht muss immer reformiert werden, muss mit der Zeit gehen, muss sich anpassen an neue Entwicklungen. Und wie ich schon sagte, institutionell gesehen ist die Reform des Sicherheitsrats ein Thema seit 10, 20 Jahren. Das ist kein neues Thema. Sagen wir, wir geben, wenn wir das nicht reformieren können, mehr Befugnisse an die Generalversammlung. Wir machen ja permanent Reformen. Wir machen ja auch neue Verträge. Wir überlegen auch, müssen wir zum Beispiel das humanitäre Völkerrecht, also das Recht des bewaffneten Konflikts, an neue Formen von Konflikt, an Benutzung von künstlicher Intelligenz und so anpassen. Insofern ist wie jedes Rechtssystem auch das Völkerrecht immer in einem Reformprozess, aber sie brauchen bei Reform eben die Staaten. Das heißt, die Verantwortung, wenn gewisse Dinge nicht funktionieren, die liegen eben auch bei Staaten und bei Regierungen. Und deswegen muss man das auch benennen. Und da ist eben auch eine große Doppelmoral. Das sind sehr viele Doppelstandards. Ich kann Recht generell nur gleich anwenden. Ja, also wenn ich eine Klassenjustiz habe, wie das zum Beispiel Ron Steinke beschreibt für Deutschland, dann habe ich ein Problem der Legitimation unseres Justizsystems. Wenn ich ein Völkerrecht habe, wo eben doch keine Gleichheit der Staaten besteht oder wo ich sage als Regierung, ja, es gibt aber ein anderes Recht für meine Freunde, ich nenne jetzt die Länder nicht, das brauche ich Ihnen nicht zu nennen, also aus Sicht Deutschlands, als für meine Feinde, also in dem einen Fall sage ich, das ist ein evidenter Völkerrechtsbruch, in dem anderen Fall sage ich, lass uns mal nicht päpstlicher sein als der Papst, hier kommt es aus Völkerrecht nicht an. dann schade ich natürlich diesem Völkerrecht, wie ich auch dem Recht schade. Ja, was würden Sie denn machen, Frau P. zum Beispiel, wenn Ihr Vermieter sagt, Sie sind eine Frau und deswegen kündige ich Sie jetzt, aber Herr Werner, der darf in seiner Wohnung bleiben, weil er ein Mann ist. Das wäre ja eine völlig ungleiche, diskriminierende Anwendung des Rechts. Im Diskriminierungsrecht sehen wir das schön eindeutig. Und dann würden Sie sagen, dieses Rechtssystem, für das zahle ich keine Steuern mehr. Was mich diskriminiert als Frau, ja, oder als Jude oder als Moslem oder was auch immer oder als schwarzer Mensch. Und genauso sagen natürlich andere Staaten, dieses Rechtssystem, also jetzt im Völkerrecht, was die großen Staaten, die ehemaligen Kolonialmächte vielleicht, privilegiert, das ist für mich nicht legitim. Da fehlt es an der Legitimation. Und ein Staat, der sagt, bei dem einen Fall, das ist Recht und im anderen Fall Unrecht. Die Fälle sind gleich, nur es sind andere Staaten involviert, der verliert total Glaubwürdigkeit.
Wenn wir nochmal konkreter auf das Thema Reformen schauen, also wir haben jetzt schon besprochen, dass der UN-Sicherheitsrat reformbedürftig wäre, aber es ist natürlich ein großer Riemen. Es wird auch über das Stichwort humanitären Interventionen diskutiert. Inwiefern wäre das eine Option und vielleicht leichter zu ändern?
Das Problem der humanitären Intervention ist, dass die Staatenpraxis auch hier wieder bisher eindeutig gegen diese Intervention. Das ist für uns ein interessanter Fall, weil wir ja da beteiligt waren an dem berühmten Kosovo-Krieg 1999. Sie erinnern sich noch, Joschka Fischer hat damals auf dem Sonderparteitag der Grünen versucht zu argumentieren, dass Deutschland da jetzt militärisch zugunsten der Kosovo-Albaner eingreifen müsse und hat auch Auschwitz aufgerufen. Und dann gab es ja diesen Krieg, der nicht mandatiert war vom UN-Sicherheitsrat und gegen Serbien und der später dazu geführt hat, dass ein Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof von Serbien angestrengt wurde. Und da hat eigentlich nur ein Staat, nämlich Belgien, die humanitäre Intervention angeführt. Interessanterweise auch Deutschland nicht. Die meisten Staaten der Welt, vor allem die Gruppe der 77, diese Non-Aligned States, die heute 130 Staaten ausmachen, haben damals eine Erklärung abgegeben, das war völkerrechtswidrig. Und auch die Amerikaner übrigens sind ganz gegen die humanitäre Intervention. Also die Staatenpraxis, alles, was wir seitdem haben, humanitäre Interventionen müssen vom Sicherheitsrat mandatiert sein, zum Beispiel Libyen, ja. Und auch da muss man dann genau gucken, wie ist das Mandat. Es geht um die Präzision der Rechtsgrundlage, um genau zu wissen, was dürfen eigentlich die Staaten, die da militärisch intervenieren. Und jetzt gibt es ja nur so ein Konzept, humanitäre Intervention, das ist sehr diffus, dann kann man theoretisch natürlich Kriterien entwickeln. Aber man müsste das ja erstmal zum Beispiel durch einen völkerrechtlichen Vertrag konkretisieren. Da würden Sie aber wahrscheinlich gar nicht genug Staaten finden, weil das viel zu missbrauchsoffen ist, das Problem. Und dass auch wiederum nur bestimmte Staaten solche humanitären Interventionen, das sind ja militärische Interventionen, wir dürfen uns da nichts vormachen. Das wird immer so genannt, humanitäre Interventionen vom Ziel gedacht. Aber in Wirklichkeit ist es eine militärische Intervention aus humanitären Zwecken. Da ist eben wieder die Option, wenn man den Sicherheitsrat hat, hat man eben die Resolution. Und die Resolution zum Beispiel im Fall Libyen, die gibt Ihnen dann den rechtlichen Rahmen vor. Und dann können Sie auch sagen, wie die Russen damals bei Libyen, wir haben euch aber keinen Regime-Change erlaubt bei Gaddafi, ihr habt die Resolution überschritten. Ja? Aber wenn wir nur humanitäre Intervention haben, als so einen diffusen Grundsatz, der nirgendwo definiert ist, also in keinem Vertrag und in keiner Resolution, in einem konkreten Fall, dann schwimmen wir total. Und selbst Leute, die diesen Krieg jetzt rechtfertigen, wie Herr Simon von der CDU, Mitglied des Europäischen Parlaments, ist total gegen die humanitäre Intervention. Also da haben wir das Problem als Juristen, Juristinnen, dass das viel zu diffus ist. Das müsste man erstmal konkretisieren. Ja?
Zum Abschluss, Herr Amos, eine nochmal etwas persönlichere Frage. Glauben Sie noch an die Kraft des Völkerrechts?
Ja, die Frage ist, ob ich an die Kraft des Rechts glaube und auch Strafrecht, ist ja auch eines meiner Gebiete, wird permanent verletzt. Wir haben ein Strafgesetzbuch, da steht zum Beispiel drin, du darfst niemanden töten, da ist jetzt ein besonders schlimmer, oder niemanden vergewaltigen, aber trotzdem passieren diese Taten. Und viele, viele Taten passieren, aber trotzdem sagen wir nicht, diese Normen gelten nicht. Also deswegen sagen wir als Juristen, Juristin erstmal, Gewaltverbot ist verletzt worden, da sagt doch erstmal, das Gewaltverbot ist verletzt. Und auf einer zweiten Ebene diskutieren wir dann drüber, wir haben hier ein Dilemma, klar, mit dem Fall eines mörderischen Regimes, da muss man was dagegen machen. Da sagen wir ihm, du hättest viel mehr machen können. Und am Ende müssen wir natürlich Reformen machen. Aber das machen eben die Staaten. Das können nicht die Akademiker machen, das müssen die Staaten untereinander machen. Also das Thema, dass Völkerrecht ein Durchsetzungsdefizit hat, auch das ist ein Argument, was für das nationale Recht sehr oft gilt. So gesehen ist das Völkerrecht nicht unbedingt schlechter. Wir gucken immer viel zu sehr aus unserer Sicht, aus dieser deutschen, europäischen Sicht auf die Dinge. Bei uns ist ja alles noch relativ geordnet, aber wir sind nicht das Modell der Welt. Die Welt funktioniert nicht so, wie sie in Deutschland funktioniert. Die Kernbotschaft ist einfach, wir kommen ohne rechtliche Regeln nicht aus. In Ihrem ganz einfachen Leben gibt es auch rechtliche Regelungen. Sie müssen einfach vorstellen, so wie Sie mit Mitmenschen umgehen, nämlich gewaltlos, Habermas hat das mal so schön gesagt, wir können jetzt hier diskutieren, also wir, oder ich kann Ihnen in die Fresse hauen. Das ist irgendwie nicht die Alternative. Also die Politik des Gewaltverbots ist, wir diskutieren. Wir versuchen das Problem diplomatisch zu lösen, durch Diskussion, vielleicht durch die Stärke des Arguments, aber nicht durch Gewalt.
Sie glauben noch daran, dass das funktioniert?
Naja, wir haben keine Alternative, Frau Petz. Was heißt, ich glaube, wollen Sie in einer Welt leben, wo Ihr Nachbar kommt in Ihre Wohnung und Sie nachts aus der Wohnung schmeißt? Ich meine, das ist doch die Frage. Das ist doch nicht, ob ich dran glaube. Die bessere Welt ist eine Welt mit Regeln. Die bessere Welt ist, wo sie Grenzen für die anderen aufzeigen. Die Grenze zum Beispiel, Nein heißt Nein, ja, im Sexualstrafrecht. Das ist die Grenze. Und genauso dem anderen Staat zu sagen, hier ist meine Grenze, jetzt im echten Sinne, und du darfst hier nicht militärisch intervenieren, außer in bestimmten Situationen. Bei Grönland war es doch absolut klar. Warum sind wir denn bei Grönland so klar? Ja, weil es uns direkt betrifft. Da finden wir irgendwie die armen Grönländer und im Falle Iran drehen wir das um. In dem E3-Statement hat man ja gedacht, so ist das surreal. Wer hat hier eigentlich angegriffen? Also wer hat denn diesen Krieg begonnen? Iran? Entschuldigung, also ich lebe da in einer anderen Welt. Israel und USA haben begonnen. Also die haben begonnen mit dem Krieg und Iran hat dann eben reagiert. Regellosigkeit ist nicht die Alternative. Dann würde das Recht des Stärkeren gelten. Das können Sie auf Ihre unmittelbare Umgebung übertragen.
Sagt Kai Ambos, Professor für Völkerrecht in der Uni Göttingen. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Ambos, und für Ihre Einordnungen.
Sehr gerne.
Ein sehr interessantes und auch munteres Gespräch, über das wir uns hier am Ende einer jeden Folge noch mal kurz austauschen. Ich würde mal anfangen. Ich fand sehr spannend, wie Kai Ambos immer wieder Bezüge zum alltäglichen Leben hergestellt hat, weil wir uns ja auch oft die Frage im Podcast stellen, so was hat das alles mit uns zu tun? Und Völkerrecht, da denkt man vielleicht erstmal so, oh, es ist irgendwie etwas theoretisch oder abstrakt. Und er hat es, finde ich, sehr konkret gemacht. Und ich habe mir sehr viele kluge Sätze hier aufgeschrieben. Recht bedeutet immer Machtbegrenzung. Und das fand ich irgendwie vor dem Hintergrund von dem, wie Donald Trump agiert, natürlich einen sehr interessanten Satz, über den ich noch etwas nachdenke. Und auch Völkerrechtler sind keine Pazifisten. Und jetzt wäre mein Zusatz aber doch irgendwie Fans von Regeln. Und ich finde, Kai Ambos hat aber sehr klar gemacht, warum wir alle davon profitieren, wenn wir in einer geregelten Welt leben. Martin, wie ging's dir?
Wir haben ja beim letzten Mal, Katharina, nach dem Gespräch, als das Mikro aus war, schon gesagt, ob es eigentlich richtig ist, dass wir beide immer so begeistert sind von unseren Gästen. Ich finde das heute auch richtig. Ich fand das ein ganz tolles Gespräch, ein sehr lehrreiches und total hilfreiches Gespräch, weil Kai Ambos so toll in der Lage ist, klarzumachen, was für eine Schönheit eigentlich im Recht ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass es halt überhaupt nichts hilft, wenn es niemanden gibt, der dieses Recht durchsetzen will, dass es aber trotzdem nicht funktioniert, in einer Welt zu leben, die keine Ordnung hat, die keine Regeln hat, weil wir alle Regeln brauchen und Regeln haben. Staaten brauchen Kooperationen, habe ich mir auch aufgeschrieben. Sonst hätte man einen Kampf aller gegen alle. Also das war gerade in der Situation, wo wir eine US-Regierung haben, die, na, hat er auch gesagt, l'état c'est moi, absolutistische Tendenzen hat, nichts gibt auf das Recht. Gerade angesichts einer solchen Regierung in solchen Zeiten fand ich ein sehr, sehr wertvolles Gespräch. Ich muss aber eins noch ergänzen, nämlich die Frage aller Fragen, wer ist eigentlich Herr Werner? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das bietet Katharina und mir die höchst willkommene Gelegenheit, endlich nachzuholen, wer eigentlich hinter Pott und die Welt noch so alles steckt. Das ist zum Beispiel Hendrik Werner, Master of Sound, der die unglaublichsten Sachen noch rausholen kann, der Klimaanlagen in New York City wegfiltert und andere Sounds hervorholt. An der Stelle ganz, ganz vielen Dank, lieber Hendrik. Und nicht erwähnt, aber auch völlig unverzichtbar, Tim Hofmann aus der EP-Redaktion für die Vorbereitung, die Nachbereitung, das Ausspielen auf Social Media etc. pp. Katharina Pies und ich wären völlig kopf- und hilflos ohne diese Kollegen. Also an der Stelle ganz herzlichen Dank. Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz herzlichen Dank ebenfalls für Ihr Interesse an Pott und die Welt und an der heutigen Folge. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen, über Kommentare und Anregungen bei YouTube oder per Mail an ip@dap.org. Ich bin Martin Bielecki.
Und ich bin Katharina Peetz. Schön, dass Sie dabei waren und wenn Sie mögen, hören wir uns in 2 Wochen wieder.